So, sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zum nächsten Panel, zum Panel Räume, Menschen, Politik. Ein sehr umfassendes, sehr breit aufgestelltes Thema. Und wir fangen an mit Marianne Hausleitner, die ich eigentlich in diesem Kreis nicht mehr vorstellen müsste. Ich tue es aber doch. Ich fange jetzt an mit dem Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Russistik in Berlin und überspringe die Dissertation, weil du gesagt hast, sie soll es nicht sagen. Weil es alle sagen und das schon so lange her ist, überspringe ich es jetzt und komme jetzt eigentlich weiter zu Ihren Forschungsschwerpunkten, die natürlich in dem Raum Rumänien, Bukowina, Bessarabien, Minderheiten, Deutsche und insbesondere die jüdische Bevölkerung in diesem Raum betreffen. Dazu hat sie zahlreiche Publikationen vorgelegt, die ich jetzt natürlich nicht aufzählen werde, sondern nur auf die letzte Publikation hinweisen werde. Hier gibt es einen Bestellzettel, wer den haben möchte, ich werde ihn nachher gerne abgeben. Selbstbehauptung gegen staatliche Zwangsmaßnahmen, Juden und Deutsche in Rumänien seit 1830. Also ein Überblick über ja, dein Schaffen letztendlich. Zumindest ein Teil davon. Und heute wird Marianne Hausleitner einen Vortrag halten über die Föderationspläne der Bukowina und Bukarest der Sozialdemokraten von 1907 bis 1924. Und Föderationspläne sind natürlich ein Aspekt der Raumstruktur, der Raumorganisation, der Gesellschaftsorganisation, der Staatsorganisation, die im rumänischen Kontext immer sehr, sehr heiß diskutiert werden, also bis zum heutigen Tag sehr, sehr heiß diskutiert werden, auch sehr umstrittene Konzepte sind. Regionalisierung, Föderalisierung von Staaten, insbesondere von zentralistischen Staaten, ist natürlich immer eine Herkulesaufgabe. Und ich bin sehr gespannt, was für Ideen die Sozialdemokraten zu diesem Punkt hatten, der sich in der rumänischen Geschichte bis jetzt so noch nicht hat durchsetzen können.
So, danke schön für die Präsentation meiner Werke. Also es geht um ein Thema, was ich tatsächlich lange Jahre nicht mehr angefangen hatte, weil das mein Diss-Thema war, nicht die nationalen Vorstellungen bei den Sozialisten. Aber ich dachte, gerade in Kriegszeiten sollte man über Friedenspläne reden und nicht nur über Möglichkeiten des Sieges auf militärischer Basis. Die Pläne der Balkansozialisten zur Raumgestaltung von vor 1918 wurden vor allem als Kampfmittel gegen Kriege in multiethnischen Territorien entwickelt. Ich werde auf drei Punkte eingehen. Die Entstehung des Konzeptes der Balkanföderation, seine Wirkung und an dritter Stelle dann die Transformation im Rahmen der kommunistischen Balkanideen. Die Entstehung des Konzeptes. Parallel zum Niedergang des Osmanischen Reiches versuchten die Regierungen Russlands und Österreich-Ungarns, ihren Einfluss bei den Balkanslawen zu verstärken. Im August 1907 tagte die Sozialistische Internationale in Stuttgart und besprach diese Gefahr. 1908 annektierte Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina und Bulgarien erklärte seine volle Unabhängigkeit. In diesem Zusammenhang entwickelte Karl Kautsky die Balkanföderationsidee. Er war der Erste, der ausführlicher darüber schrieb. Und zwar, er sah die größte Gefahr der Ausbreitung des Panslawismus am Balkan, weil verschiedene kleine Regierungen versuchten, durch die Allianz mit Russland Territorien sich unter den Nagel zu reißen. So strebte Bulgarien zum Beispiel die Annexion Mazedoniens an, das wird ja dort ausführlich beschrieben bei ihm. Aber Mazedonien war ja kein bulgarisches Gebiet, dort lebten auch viele Albaner, Muslime, Juden und andere und für die war das ja überhaupt gar keine Perspektive. Deshalb hat Kautsky betont, dass gegen die territorialen Forderungen der Nationalisten vor allem die Sozialisten vorstellen sollten, dass die Regierungen sich zusammenschließen, dass sie Kooperation betreiben und sich gegen die imperialen Mächte auf diese Weise wehren, weil eine wirtschaftliche Entwicklung, die ja eine Voraussetzung war, damit überhaupt eine Arbeiterbewegung entsteht, die wäre ja dann nur möglich, wenn man einen größeren Markt hat. Das war also die Ausgangsbasis. Er hatte diese Pläne nicht alleine entwickelt, sondern in engen Zusammenarbeit mit serbischen und rumänischen Sozialisten. Er hatte damals also regen Kontakt, und zwar in der Redaktion der Die Neue Welt, das war die Theoriezeitschrift. Und in der hatte dann auch Rakowski, über den ich weiter ausführlicher reden werde, seine ersten Werke publiziert. Also Rakowski war bulgarischer Herkunft, hat eine russische Ehefrau damals, konnte deshalb also auch die russischen Schriften zu imperialen Gedanken lesen und hat in der Zeitung Die Neue Zeit ganz viele Publikationen zur Orientfrage. Und daher schätzte ihn der Kautsky und hatte dann mit ihm das Konzept weiterentwickelt. Sie sahen damals, dass die große Gefahr im Panslawismus militärische Eingriffe bei Österreich-Ungarn, dass die eigentlich Absatzmärkte bräuchten und sich deshalb Territorien unter versuchen anzueignen. Rakowski hat eine ganz bunte Biografie, ich gehe nur auf die Eckpunkte ein. Das Gut seiner Eltern lag in der Dobruja. Dieses Gebiet war zu Rumänien gekommen, 1878. Und deshalb lebte er dann kurze Zeit auch dort, um dieses Gut nach dem Tod seines Vaters zu bewirtschaften. Er wurde aber schon 1907 ausgewiesen, weil ihm die rumänische Regierung unterstellte, dass er den großen Bauernaufstand initiiert hätte. War natürlich absoluter Blödsinn, aber es war die Gelegenheit, 800 oder mehr Sozialisten auszuweisen. Das hat man damals sehr schnell gemacht, nicht? Besonders, weil die Arbeiterbewegung eine multinationale war. Viele waren aus Österreich gekommen und da konnte man gleich die Leute ausweisen, nicht? Weil sie, ja, gar keine Staatsbürger waren und wenn sie Juden waren, sowieso nicht, weil die meisten Juden in Rumänien keine Staatsbürgerschaft hatten. Rakowski hatte eigentlich die Staatsbürgerschaft, brauchte aber 5 Jahre Klageverfahren, bis er dann erst wieder reingelassen wurde. Er lebte in der Zeit danach eben hauptsächlich in Bulgarien, konnte ja natürlich die Sprache, weil sein Großvater halt ein berühmter bulgarischer Vorkämpfer war und er dort sehr angesehen war. Und er publizierte also in bulgarischen Zeitschriften, in französischen Zeitschriften. Er hatte in der Schweiz studiert, im französischen Teil, also konnte er sehr gut Französisch auch und war also wirklich eine prominente Figur in der sozialistischen Internationale. Er hat diese These, also es gab 2 Theoretiker in der rumänischen Arbeiterbewegung, Dobrogeanu Geria, der hat sich hauptsächlich mit der Agrarfrage beschäftigt, kennen vielleicht einige, Neo Jobagia, die neue Hörigkeit, und der Rakowski, der hat sich immer mit der Umsetzung hauptsächlich beschäftigt. Der hatte nicht so viel Sitzfleisch, sich mit empirischen Studien zu beschäftigen, aber dafür die Fähigkeit, besonders viele internationale Studien zu lesen und dann auch die Sachen unter die Menschen zu bringen. Also seine Theorie war, rückständige Staaten müssen sich zusammenschließen, um eben schneller eine kapitalistische Entwicklung voranzutreiben, damit sie nicht von den imperialen Staaten daran gehindert werden. Auch die Produktionsweise der Bauern könnte nur verändert werden, wenn da möglichst viel Investitionen aus dem Ausland kommen, nicht? Und man diesen Rückständigkeitsaspekt überwinden kann. Also das war die Ausgangssituation. Und er hat es dann geschafft, dass 1910 in Belgrad die sozialistische Gemeinschaft, die sich da traf, das waren Leute aus Serbien, Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, Montenegro, Slowenien und Bosnien-Herzegowina. Die hatten sich in Belgrad getroffen, diese alle dazu gebracht, also diese Balkanföderation in ihre Programme einzuarbeiten. Dann beim Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen im Herbst 1910 wurde dieses Konzept allgemein akzeptiert und man beschloss also, gerade angesichts der zunehmenden Zuspitzungen zwischen den Staaten, dieses Konzept als Friedenslosung einzubringen. Also das war ein Resolutionsentwurf, nicht, der dort verabschiedet worden ist. Und Rakowski war so bekannt, dass er auch im Internationalen Sozialistischen Büro also eine prominente Stellung einnahm. Und er bekam den Auftrag, die bulgarischen Sozialisten, die gespalten waren, in einen Reformflügel und einen radikalen Flügel zu vereinigen. Akzeptierten das nicht und machten dann auch noch sich lustig über diese Balkanföderation-Idee. Dieser Sakazov, das war der Sprecher der Mehrheitsgruppierung dieser Reformisten, der sagte, das sei ja nur eine Fata Morgana, was sie da so daherreden. Fata Morgana hin oder her, trotzdem hatte dieses Konzept eine große Wirkung. Und zwar während der Balkankriege und dann auch im Ersten Weltkrieg. Der Erste Balkankrieg war ja gegen die osmanische Herrschaft gerichtet, aber im Zweiten Phase des Krieges ging es dann zwischen den verschiedenen Balkanstaaten gegeneinander los. Und da war es ja ganz wichtig, dass die Sozialisten ein Konzept hatten, damit sie nicht diese Kriegshysterie mitmachen. dass also in Rumänien waren die Sozialisten nicht im Parlament vertreten, aber in Serbien zum Beispiel waren sie drin. Lapčević hat dort sowohl 1912 als auch 13 gegen die Kriegskredite gestimmt. Also da gehörte schon einigermaßen Mut dazu, nicht, weil wenn die Regierung Krieg beschließt, dagegen zu sein. Tukovic hat das eben auch gemacht, nicht? Der hat also betont, dass für das Proletariat der Balkanländer territoriale Eroberungen völlig sinnlos sind und dass man dieses Geld eigentlich für die Entwicklung der Wirtschaft bräuchte. Interessant ist jetzt komme ich zu den österreichischen Sozialisten, die waren immer bei diesen Kongressen dabei. Also ich nehme jetzt Grigorovic hervor, das war der Führer der rumänischen Sozialisten in der Bukowina. Der hat sich einerseits immer mit den Balkansozialisten getroffen, aber nie gesagt, ob er diese Idee akzeptiert oder nicht, weil das wäre natürlich ein ganz anderer Staatsverbund gewesen, als man in der österreichischen Sozialdemokratie anstrebte. Beim Bukarester Kongress der Sozialdemokraten wurde 1912 empfohlen, dass die Arbeiter alle Armeedienst leisten sollen, damit sie den Militarismus innerhalb der Armee bekämpfen könnten. Die zweite Lichtfigur damals war eine Frau, Ekaterina Arbore, die war also auch bei den Balkansozialisten sehr bekannt, weil sie viele Sprachen konnte. Das war die Tochter von einem russischen Sozialdemokraten, Samfir Arbore, kennen ja vielleicht einige, stammte aus Bessarabien und war also dadurch schon in der zweiten Generation jemand, der sehr bekannt war. Die fuhr dann während des Balkankrieges rum und versuchte gerade überall diese Parteien davon abzubringen, selber irgendwo mit territorialen Forderungen mitzumachen. Sie protestierten alle gegen die Ausweitung der Balkankriege und verlangten das auch von den anderen Sozialisten in anderen Staaten. In Basel 1912 war der große Kongress, wo zum ersten Mal Maßnahmen besprochen wurden von der Internationalen, was man tut, falls der Krieg ausbricht. Leider einigte man sich nicht auf einen Generalstreik, weil das ging einigen Parteien zu weit. Sie sagten, ja, dann wird die Arbeiterbewegung zerschlagen und das ist nicht richtig. Aber man beschloss überall große antimilitaristische Demonstrationen in Gang zu setzen. Ich zitiere nur einen Satz aus der damals verabschiedeten Resolution. Die Proletarier empfinden es als ein Verbrechen, aufeinander zu schießen. Zum Vorteil des Profits der Kapitalisten, des Ehrgeizes der Dynastien und der höheren Ehre von Geheimverträgen. Kautsky schrieb 1912 am Ende des Jahres, dass das einheitliche Vorgehen der Arbeiterbewegung die Großmächte davon abhalten werde, den Krieg auszuweiten. Er rief dazu auf, dass alle pazifistischen Kräfte ebenfalls mit eingebunden werden müssten, also ein breites Bündnis herzustellen. Die Balkansozialisten waren natürlich nicht stark genug, um wirklich dieses breite Bündnis zustande zu kriegen. Besonders in Rumänien waren sie schwach, sie waren noch nicht einmal im Parlament vertreten. Es gab erst sehr wenige Fabrikarbeiter und nur sehr wenige von ihnen waren erst gewerkschaftlich organisiert. Also ein Generalstreik war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schwer vorstellbar. Die Sozialdemokraten hatten damals also als Hauptforderung allgemeines Wahlrecht, um überhaupt ein bisschen Einfluss auf die Politik zu bekommen. Während des Zweiten Balkankrieges besetzte Rumänien dann die Süddobrudscha, ein Gebiet, wo also kaum Rumänen lebten. Angesichts dieses Krieges, der Gott sei Dank sehr kurz nur dauerte, hat sich dann Rakowski hauptsächlich auf den Punkt konzentriert bei seinen Forderungen, dass die Leute, die jetzt dazu erobert werden müssten, Bürgerrechte behalten. Weil das war ja nicht so selbstverständlich, nachdem die Juden zum Beispiel alle noch nicht eingebürgert waren. In osmanischen Teilen hatten sie Bürgerrechte, in Rumänien nicht. Und damit hat er sich natürlich bei den Herrschenden erneut wieder unbeliebt gemacht. Die Sozialdemokraten in Deutschland und Österreich gingen noch nach dem Attentat auf die Thronfolger davon aus, dass es einen diplomatischen Ausweg geben würde. Am nächsten Tag, also am 29. Juli, tagte das Internationale Sozialistische Büro und ging eigentlich davon aus, dass sie dort erst die konkreten Maßnahmen beschließen würden, falls es zu einer Verschärfung der Krise kommen würde. Der nächste Kongress fand natürlich nicht mehr statt, weil die Kriegshandlungen am 4. August begonnen hatten. Und womit niemand gerechnet hatte, sowohl die deutschen als auch die französischen und die britischen Sozialisten den Kriegskrediten zugestimmt hatten. Rakowski hielt diese Nachricht zuerst für eine Lüge der bürgerlichen Presse. Er konnte sich das gar nicht vorstellen, weil man ja vorher einig war, dass man nicht für Kriegskredite stimmen sollte. Später schrieb das rumänische Parteiblatt, dass die Sozialisten nur deswegen zugestimmt hätten, weil dieses Geld ja den Familien der Mobilisierten zugutekommen sollte. War natürlich eine Ausrede, nicht weil man nicht sagen wollte, was da wirklich abgelaufen war. Obwohl die westlichen Sozialisten ja viel größeren Einfluss hatten, haben die Balkansozialisten an ihrer Linie festgehalten. Lapčević hat erneut auf die Thronrede so reagiert, dass er gesagt hat, die Großmächte sollten nicht auf Kosten der Balkanvölker Krieg führen und es kommt gar nicht in Frage, dass sie für Kriegskredite als Partei stimmen würden. Tukovic hatte gar nicht mehr die Gelegenheit, eine Rede zu halten. Er war Offizier gewesen und ist sofort einberufen worden und in den ersten Tagen des Krieges gefallen. Bulgarien blieb vorerst neutral und im Parlament kritisierten einige sozialistische Abgeordnete die Propaganda für territoriale Gewinne und verlangten Verhandlungen. Georgi Dimitrov verlangte also vor allem nicht, dass man sich jetzt auch distanzieren sollte von den Sozialisten, die also das anders sehen. Bezogen auf sein Land hat er gezeigt, nicht wie dass diese Kriegsanleihen, die gerade bewilligt wurden, eigentlich dafür notwendig werden, die Lage der Arbeiter zu verbessern. Rumänien hatte sich ja auch anfangs noch nicht in den zur Kriegsfrage geäußert, obwohl sie durch den Dreibund eigentlich dazu verpflichtet gewesen wären. In den ersten 2 Jahren des Krieges wurden Verhandlungen geführt, auf welcher Seite sie größere territoriale Gewinne erhalten könnten. Die Sozialisten organisierten in dieser Zeit zwischen 14 und 16 sehr viele antimilitaristische Kundgebungen und warnten davor, dass die kleinen Staaten immer nur ein Kompensationsobjekt der Großmächte sein würden. Rakowski schrieb mehrere Schriften in dieser Zeit, 14 zum Beispiel, die Broschüre »Die Kriege, Ursachen, Folgen und ihre Beendigung«, worin er also auf diese Frage der Rohstoffe, die von der Balkanhalbinsel woanders hinkommen sollten, einging oder warum eben Russland Vasallenstaaten bräuchte wie etwa Serbien. In Rumänien zeigte er auf, dass hier für den Krieg gegen Österreich-Ungarn plötzlich agitiert würde, mit einer Argumentation, dass die Unterdrückung der rumänischen Bauern in Siebenbürgen zur Debatte stünde und zeigte auf, dass deren Lage in Bessarabien, also dem neuen Partner, dem man sich andiente, keineswegs besser sei. Es sei ganz anders. In Bessarabien hätten die Leute nicht einmal Schulen, was die Habsburger Rumänen ja durchaus hätten. Rakowski fuhr zu den Sozialisten der neutralen Staaten 1415 und propagierte da überall die Idee, dass man aus diesem Krieg ja anders rauskommen könnte, wenn man Verhandlungen führen würde. Er war dann auch diese Ekaterina Arbore, nicht wahr, wieder in Bulgarien, solange dieses Land noch nicht im Krieg war, und versuchte hinzuweisen, was Krieg eigentlich bedeutet. Sie war Ärztin und hatte während des Zweiten Balkankrieges in der Südobrogja ihren Einsatz und hatte gesehen, wie sich da unter den Soldaten die Cholera ausgebreitet hatte und wie viele Verluste da also angefallen war, und warnte vor dieser Situation, dass gerade diese Länder für den Krieg überhaupt nicht vorbereitet waren, nicht, und es zu Katastrophen kommen würde. Weil man auf der staatlichen Ebene natürlich nichts erreichen konnte, haben sich wenigstens die Sozialisten der verschiedenen Länder zusammengeschlossen. Im Juli 15 tagten in Bukarest Delegierte aus Rumänien, Bulgarien und Griechenland und schlossen sich zu einem Verbund zusammen, Sozialdemokratische Arbeiterföderation des Balkans. Nun forderten sie nicht mehr die Dynastien auf, Verträge zu schließen, sondern gingen schon von einem republikanischen Rahmen auf und sagten, die Dynastien haben alles verraten, wir müssen jetzt auf Republiken zuarbeiten, damit später die Abgeordneten über Kriege entscheiden und nicht irgendwelche Geheimverträge. Das betont war die Position von Rakowski bis 1916. Das hat er auch bei einer großen Rede in der Schweiz gezeigt und hat da also sehr scharf die französischen Sozialisten kritisiert, die immer wieder verlangten von den Rumänen, dass sie jetzt also auch rumänischen Sozialisten, dass sie jetzt auch für den Krieg sein sollten, weil es ja um das Selbstbestimmungsrecht ginge. Und er zeigte auf, also in multinationalen Territorien geht es mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht aus, nicht, das ist eine falsche Vorgabe, nicht, hier müssten ganz andere Lösungen gefunden werden, zum Beispiel Föderationen. Anfang 1915 fand in einem kleinen Schweizer Ort Zimmerwald das Treffen der Sozialisten statt, die sich nicht der Kriegsbewegung angeschlossen hatten. Ja, da versuchte Lenin, die Leute auf Linie zu bringen, dass sie jetzt also auch ganz stark gegen diese großen Parteien vorgehen. Der Rakowski dagegen war ganz entschieden dagegen, sagte, wir müssen die Mitglieder der deutschen und französischen Sozialisten gewinnen und nicht jetzt diese Parteien verdammen. Und hatte also diesen Weg, dass man dorthin fährt und mit den Leuten redet, vorgeschlagen. Er war dann auch der Organisator des nächsten Treffens in Kinntal, das ist auch in der Schweiz, nicht so im April 16. Da versuchte man nochmal also alle Antikriegskräfte zusammenzubringen. Rakowski hielt damals eine interessante Rede. Jetzt sagt er, das wichtigste Ziel dieses Krieges müsste die Freiheit Polens und der Ukraine sein. Also man war schon weiter nicht mehr auf der nur föderalen Ebene, sondern versuchte jetzt also, das zu antizipieren, welche Staaten eigentlich unterstützt werden müssten, also die Staatsbildung von diesen zwei Gebieten. Ging davon aus, dass für die kleinen Staaten also auf dem Kriegsfeld nichts zu gewinnen sei, verwies immer wieder, dass Bulgarien ja nach dem Zweiten Balkankrieg durch diesen Versuch, Gebiete sich anzueignen, dann ganz schlecht dastand und noch was verloren hatte. Er kritisierte dann zum ersten Mal auch den Burgfrieden der deutschen Sozialdemokraten, die bis dahin die großen Vorbilder gewesen waren, und sagte also, nicht ihre Versuche, die rumänischen Sozialisten für den Krieg zu gewinnen, nicht müssen entschieden zurückgewiesen werden. Es kam dann zu ersten Aktionen in Rumänien selber. Das war deshalb erstaunlich, weil ja eben erst 10.000 Gewerkschaftler da waren, die überhaupt auf die Straße gehen konnten. Das war eine Aktion in Galaz, weil die Hafenarbeiter besonders betroffen waren von dem Krieg und der Teuerung, weil die Dardanellen geschlossen waren und dann eben keine Schiffe mehr ankamen, die abgeladen werden mussten und dort Hunger herrschte. 4.000 Arbeiter gingen auf die Straße und es wurde auf diese Demonstration geschossen und gab Tote und sehr viele Verhaftete. Rumänien trat dann im August 16 in den Krieg auf der Seite der Entente ein und versuchte, Siebenbürgen zu besetzen. Nach anfänglichen Erfolgen musste sich die geschlagene Armee zurückziehen. Und als sich dieser Rückzug aus Bukarest der Behörden vollzog, hat man auch den prominentesten Häftling Rakowski mitgenommen. Das war soweit sein Glück, weil er wurde in die Gegend von Jasch mitgenommen und am 1. Mai 1917 ist er dort von russischen Revolutionären, also aus den Soldatenkreisen, befreit worden. Er ging dann nach Odessa und baute dort eine Rote Garde aus Deserteuren der rumänischen Armee auf, die an den revolutionären Ereignissen teilnahm. In der Walachei blieb die deutsche Besetzung noch bis Ende 1918. Dort war diese Ekaterina Arbore die treibende Kraft. Sie brachte zum ersten Mal Frauen auf die Straße. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich was Neues, nicht in Rumänien, nicht? Also, aber die waren halt anstelle der Mobilisierten jetzt in die Fabriken gekommen, bekamen einen Elendslohn, von dem sie nicht leben konnten und, aufgrund der schlechten Versorgung nicht, also waren sie zu Protesten bereit. 2000 Frauen demonstrierten in Bukarest. Die Besatzer griffen ein und haben die Organisatoren verhaftet. Aber die deutschen Sozialdemokraten haben sich jetzt für die eingesetzt, dass sie aus der Haft rauskommen. Sie wurden der rumänischen Justiz übergeben und die hat sie dann, weil sie da unter Besatzungsbedingungen nicht selber herrschen konnte, hat sie auch wieder freigelassen. So, das war die Situation bis Herbst 1918, als das Habsburger Reich zusammenbrach, waren jetzt plötzlich die Bukowiner Sozialisten eigentlich am Zug. Sie hatten ziemlich unklare Vorstellungen vorher gehabt, wie dieser föderale Umbau, der immer in den Programmen drin war, aussehen sollte, also diese Donauföderation, die sie propagiert hatten. Aber sie hatten einen ersten Schritt gemacht, damit überhaupt richtig darüber geredet wird, hatten sie die Parteien in nationale Verbände untergliedert. In der Bukowina gab es 5 verschiedene Organisationen. Das war anfangs gut, weil die nationalen Spannungen damit abgeschwächt wurden. Aber 1918 war das natürlich ganz schlecht, weil jede Sektion hatte eine völlig andere Zukunftsvorstellung. Die Ukrainer, die dort also auch Landarbeiter organisiert hatten, die wollten einen Anschluss an die neue westukrainische Volksrepublik, weil dort die Chance am größten war, die Großgrundbesitzer, die polnischen und die rumänischen, zu enteignen, damit auch die Bauern dort Land bekommen. die Grigorowitsch stimmte dann nach dem Einmarsch der rumänischen Armee einem Anschluss an Rumänien zu. Das war natürlich wieder für die anderen ein Problem. Die Juden in der Sozialdemokratie verlangten, dass ihre Staatsbürgerschaftsrechte erhalten blieben. Wir haben ja gehört, die hatten sie lange und waren in Rumänien war das nicht abzusehen, ob sie sie behalten würden. Und die Deutschen forderten, dass die deutschen Schulen bleiben sollten. Grigorowitsch hoffte, dass durch diesen Anschluss dieser entwickelteren Gebiete an Rumänien dieses neue Großrumänien ein demokratischer Staat sein würde. Diese Situation sah er gleich dann ziemlich bald anders, weil am 13. Dezember 18 wurde eine friedliche Demonstration von Druckern mit militärischer Gewalt unterdrückt und es gab viele Tote. Gegen das repressive System als Ganzes konnte er auch nicht viel machen, als er dann Senator im rumänischen Senat wurde. Aber er war der Einzige, der im Namen der Sozialdemokratie ein Plebiszit verlangte, bis 1920 für die ukrainische Bevölkerung in der Nordbukowina. Dazu gehörte Mut, weil er natürlich ausgebuht wurde, nicht so lieb man ihn vorher hatte, als er für Großrumänien war. So negativ wurde das natürlich gesehen, dass er jetzt plötzlich sowas verlangt. Die Frage erübrigte sich ziemlich bald, dass die Westukrainische Volksrepublik unterging durch die militärischen Angriffe von Rumänien, Polen und der Tschechoslowakei. Ich komme jetzt zum letzten Punkt, die Transformation der Idee. Rakowski war von Moment an 1918 eigentlich nur noch in Russland tätig und oder für Russland. Er war kurz eingesetzt als auch in der Ukraine als Chef der neuen Volksrepublik, die dort gegründet wurde. Das hat er aber nur kurz gemacht, weil seine Fähigkeiten waren die des Diplomaten, weil er so viele Sprachen konnte und ist dann der erste Sowjetbotschafter in Frankreich und in England gewesen. Sein Stern ging dann ziemlich schnell unter, aber darauf komme ich später. Zuerst hat er noch eine wichtige Funktion gehabt. Er brachte diese Idee in die Kommunistische Internationale ein mit der Föderation. Dort bekam sie aber plötzlich eine völlig andere Wendung. Die kommunistische Föderationsidee wurde tatsächlich zu einem Spaltmittel, um in die Minderheiten zu revolutionären Kämpfen zu mobilisieren. Das zeigte sich also in Rumänien am klarsten, nicht? Also als in Tata Bunar dieser Aufstand war, da hatten Juden und Russen, die in dieser Gegend lebten, einen Aufstand gemacht und das wurde natürlich total blutig niedergeschlagen. Also ganz viele andere, die gar nicht richtig beteiligt waren, kamen dabei auch um. Und die rumänische Regierung nahm das zum Anlass, um die kommunistische Partei, die erst 21 gegründet war, für immer zu verbieten. Die ist dann erst 44 wieder zugelassen worden. Nicht? Also hat dann sich den Weg gemacht. Also diese Politik, die in der Zeitschrift Die Balkanföderation propagiert wird, ist natürlich eine ganz andere, als die Sozialdemokraten vorher damit anvisiert hatten. So, ich komme jetzt zum Schluss, nicht? Also kurz nur zu Rakowskis traurigem Ende, nicht? Er war also nach dieser Zeit, wo er Diplomat war, 27 wurde er zurückgerufen, wurde verbannt und ist dann 37 als Trotzkist bei einem Schauprozess verurteilt worden und 41 ermordet worden, nicht? Als die deutschen Truppen vormarschierten, hat man dann alle politischen Häftlinge, die noch in den Gefängnissen waren, umgebracht von Seiten der sowjetischen Geheimdienst. Das war natürlich ein Grund, weshalb Rakowski dann völlig verschwand aus der kommunistischen Geschichtsschreibung sowieso, nicht einmal mehr als Feind erwähnt wurde, nicht? Er war ein Name, der nicht erwähnt wird. Im Westen gab es ein paar Leute, die also seine Rolle da in den Jahren, wo er also in der ukrainischen Regierung war, durchaus erwähnten. Aber in Rumänien ist zum ersten Mal 1977 eine kleine Sammlung seiner Schriften herausgekommen. Und die hat mich damals fasziniert, weil immer Fußnoten waren. Nicht hier irrt er. Er hat unterschätzt, dass die Nationalstaaten das wichtigste Ziel sind. Nicht? Also, und aus vielen Dokumenten war diese Losung mit der Balkanföderation sogar rausgeschnitten, ohne dass das angemerkt war. Und deshalb hatte ich damals gesucht, wie die Originale aussahen und hatte mich bis ins Parteiarchiv vorgearbeitet. Leider ist die Situation nach 90 nicht besser geworden, nicht? Also man hat sich natürlich überhaupt nicht mehr mit den Sozialdemokraten beschäftigt. Dadurch, dass die Ex-Kommunisten sich plötzlich Sozialdemokraten genannt haben, hat man das alles in einen Topf geworfen. Die einzigen Schriften zu Rakowski hat Stelian Tanase verfasst, ein Mensch, der eigentlich überhaupt keine großen Studien gemacht hat zu diesem Thema, sondern die ganze Arbeiterbewegung diskreditiert hat, nicht? Und aus Polizeiakten und aus Erinnerungen der Gegner des Sozialisten zitiert. Er hat dann noch etwas noch viel Schlimmeres gemacht. Er hat noch die Polizeiakte von Rakowski publiziert, ohne Anmerkungen, ohne darauf hinzuweisen, dass dort halt alle Idiotien, die es gibt, nicht zusammengesammelt worden sind, nicht? Und das ist der Stand, den halt man aus der Literatur überhaupt nur kriegen kann, nicht? Dass die Helden der Arbeiterbewegung, die in Rumänien noch genannt werden, sind natürlich Leute wie Grigorowitsch, die für Großrumänien waren. Die haben nach langen Zeit des Verschweigens, weil sie die bösen Sozialdemokraten waren, dann ab den 70er Jahren natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen. So, das war's.